Kermit betrat Kanes Dachterrasse mit seltsam gemischten Gefühlen. Sein kriminalistischer Instinkt riet ihm zu äußerster Vorsicht, während sein Ego einen Gegner fürchtete und seine soziale Antenne einen Gleichgesinnten witterte. Aufmerksam trat er um ein Pflanzgitter und erkannte McDermott, der unter einem rot-goldenen Papierlampion saß und von einer Rose in einer Metallvase aufsah. »Griffin«, grüßte Paddy knapp. »McDermott«, entgegnete Kermit im gleichen nonchalanten Ton. Der gefeierte Mathematiker lächelte hintergründig. Es war deutlich, dass er das Gespräch als ein Spiel auffasste, für dessen Sieger er sich hielt. Wie bei seiner Unterhaltung mit Jody deutlich geworden war, teilte Tees alter Freund seine Informationen normalerweise nach Belieben demjenigen zu, dem er den interessantesten Umgang damit zutraute. Kermit erwartete ein herausforderndes verbales Ködern mit wenig gehaltvollen Hinweisen. Der Ire ohne rote Haare hingegen ging direkt in Medias Res. »Ich habe etwas für Sie«, gestand er unverblümt. »Ich weiß mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, dass es sich bei den Priesterfällen um nur einen einzigen Täter handelt.« Kermit prustete. »Wirklich?«, wollte er fragen, hielt aber inne, als er das ernsthafte Gesicht seines Gegenübers erblickte und entschied sich dafür, mitzuspielen. »Wie kommen Sie darauf?«, fragte er. McDermott griff zur Zigarette, nahm einen Zug und hustete. Kermit fragte sich spontan, ob der agile, geheimnisumwitterte Musiker auf der anderen Seite des Gartentisches jemals zuvor auch nur ansatzweise geraucht hatte. Ein Gedanke, der ihn zu der Frage veranlasste, was der Mann mit dem Vornamen des irischen Nationalheiligen sonst noch verbergen mochte. Die Tatsache, dass man an den Tatorten unberührte Zigaretten gefunden hatte, ging dem Polizisten nicht aus dem Kopf. Eigentlich war es seine Absicht gewesen, sich McDermott in einem seiner berühmten Kreuzverhöre vorzuknüpfen, aber wider besseres Wissen stellte er fest, dass der alibilose, undurchschaubare erstens ihm sympathisch und zweitens sehr umgänglich war. Der Jongleur fuhr fort: »Es handelt sich meiner Meinung nach mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit um einen einzigen Täter, weil das Tertium Comparationis einzigartig ist, das heißt die Summe der Gemeinsamkeiten aller drei Täterprofile. Der Betreffende ist intelligent, weil nirgendwo Spuren auftauchen. Zugegeben, das könnte auch auf mehrere Täter hinweisen, was aber wiederum nicht wahrscheinlicher ist. Ich nehme an, Ihnen«, er lächelte Kermit ehrlich anerkennend zu, »muss ich die Stochastik nicht erklären. Weiterhin ist der Täter kampferprobt, und zwar in asiatischer Kampfkunst, nach dem, was sich aus den Zeitungsberichten extrahieren lässt. Außerdem muss er alle drei Priester gekannt und ein Motiv gehabt haben, sie zu töten.« »McDermott, Sie mögen ja mathematisch gesehen ein Genie sein, aber Sie haben keine Ahnung von Polizeiarbeit.« »Das habe ich auch nie behauptet. Jeder bleibe bei seinem Proprium, will sagen, seinem Leisten.« Es sah ganz danach aus, als ob hier zwei Gentleman-Dickschädel abwechselnd versuchen würden, dem jeweils anderen Denkanstöße zuzuspielen, ohne ihm etwas vorzumachen, aber auch ohne das eigene Gesicht zu verlieren. Der sonnenbebrillte Informatiker fuhr fort: »Was Sie gerade äußerten, trifft, bis auf Weiteres, abgesehen vom Vorhandensein eines Motivs, auf T zu. Wollen Sie sie etwa anklagen?« »Keineswegs, im Gegenteil. Ich weiß, wer es getan hat, aber ich kann es Ihnen nicht verraten.«
»Das müssen Sie aber, wenn Ihnen etwas Konkretes bekannt ist, sonst teilten Sie womöglich Beweismaterial zurück.«
»Ich habe nicht mehr in der Hand als Sie.«
»Verraten Sie es.«
McDermott lächelte suffisant und platzierte die Zigarette auf dem Rand des Aschenbechers. »Was wollen Sie tun, mich einbuchten?«
»Nein, aber ich könnte Tee einbuchten.«
Kermit erwartete etwas in der Art von »Das wagst du nicht!« Aber McDermott antwortete gelassen: »Glauben Sie mir, Larry war es nicht.« Er sagte das genauso suggestiv, wie er es bereits Jody Powell gegenüber getan hatte. Kermit war zu seiner eigenen Überraschung durchaus geneigt, ihn als überzeugend zu bezeichnen. Er forderte den Iren auf:
»Sagen Sie mir, weshalb Sie schweigen wollen.«
»Das müssen Sie schon selbst herausfinden.« In Kermits Kopf hallte es. McDermott will nichts verraten. Das heißt, dass er Beziehungen zum Täter unterhält. Vielleicht war es doch Johnny. Oder der Ire war es selbst. Unvermittelt setzte der Wissenschaftler nach: »Ich bin eben kein Lehrer. A learner, rather. And here, what will you learn more?«
»James Joyce«, nuschelte Kermit suffisant durch die Zähne, wohl realisierend, dass er in McDermotts Ansehen soeben um einige Zentimeter nach oben gerutscht war. Ein Zitat aus Ulysses. Der irische Autor präsentierte sich in einem seiner Werke als jugendlichen Internatsschüler, der sehr unter übertriebenen geistlichen Übungen der Jesuiten zu leiden gehabt hatte, Höllenfantasien mit allen Sinnen aufgezwungen, und seine eigene Zeit als Lehrer hinterließ in einem der ersten Kapitel seines Odysseus einen Reflex. »Wieder Kirchenkritik«, dachte Kermit, »selbst in etwas scheinbar so Neutralem wie einem dahingeworfenen Zitat. Klassiker waren nicht halb so langweilig, wie alle immer dachten.« »Sagen Sie, McDermott«, sagte er im vollen Bewusstsein der erstaunlichen Tatsache, dass er dem Iren immer noch vertraute, »weshalb sind Sie wirklich hier? Woher wussten Sie, dass ich Ihnen zuhören würde? Und woher kennen Sie den Wissensstand der Polizei?«
»Das sind ja gleich drei Fragen auf einmal.«
»Beantworten Sie sie.«
»In Ordnung. Weil ich Larry entlasten möchte, weil Larry nur in allerhöchsten Tönen von Ihnen schwärmt, aus dem Radio.«
»Polizeifunk.« Paddy grinste misstrauisch. »Wie kommen Sie denn darauf?«
»Nun, ein Genie hört Polizeifunk, wenn es in etwas verwickelt ist. Dadurch ist es über die nächsten Schritte seiner Kontrahenten informiert und kann sich entsprechend absichern.«
»Wer sagt Ihnen, dass ich ein Genie bin?« »Oh, kommen Sie, die Presse natürlich.«
»Und wer sagt Ihnen, dass ich in die Sache verwickelt bin?«
»Eine sehr gute Frage, in der Tat.«
»Aber Sie sagten, dass Sie T entlasten wollten. Was halten Sie davon, wenn wir Sie gleich noch ein bisschen mehr involvieren?«
Paddy zögerte, und Kermit vermutete, wenn er ein Sherryglas in der Hand gehabt hätte, wäre dies der Zeitpunkt gewesen, an dem er es nach Gentleman-Manier geleert hätte, um Zeit zu gewinnen. So aber musste er sich in Sekundenbruchteilen entscheiden, den Vorschlag des Polizisten als ernst gemeint zu akzeptieren.
»Was soll ich tun?« fragte McDermott und begab sich in eine Art James-Bond-Pose.
Kermit hielt seinen entscheidenden Durchbruch für gekommen. Er selbst glaubte an Tees Unschuld, aber Paddy irritierte ihn. Sollte Peter ruhig weiterhin entsetzt darüber sein, dass er T im Visier behielt. Es war jedenfalls eine sinnvolle List, um endlich einen Beweis zu finden für McDermotts eigene Unschuld. Oder Schuld. Kermit schüttelte sich.
»Nutzen Sie die Tatsache, dass Sie T bereits zu einem Ausflug eingeladen haben. Falls Sie in der Hütte nicht allein sein sollten, nehmen Sie sie von dort aus zu einem geeigneteren Ort mit. In die Berge, in einen Vergnügungspark, wohin auch immer. Meinetwegen wieder in den Zoo.«
Der Bebrillte hüstelte.
»Irgendwohin, wo Sie beide ungestört miteinander reden können. Sie horchen sie aus, teilen mir das Gehörte mit und überzeugen mich davon, dass sie saubere Finger hat.«
McDermott musterte den Polizisten aufmerksam. »Griffin«, konstatierte er, »Ihre Rechnung geht nicht auf. Ohne Wanze im Jackettknopf könnte ich Ihnen das Blaue vom Himmel herunterlügen. Und wir beide wissen, ich würde es vermutlich auch tun. Wie ich schon sagte, es geht nicht auf.«
Kermit legte die Hände auf den Tisch und blickte seinem Kontrahenten mitten ins Gesicht.
»Das ist das Problem, McDermott. Diese ganze merkwürdige Geschichte geht nicht auf. Ich will wissen, was da gespielt wird. Deshalb seien Sie gefälligst so ehrlich und spielen Sie mit. Ich nutze jede Chance, die sich mir bietet.«
Der Detective beobachtete sein Gegenüber mit Argusaugen. Eines war deutlich. Paddy wog das Gehörte sorgfältig ab. Hoffentlich einschließlich des letzten Satzes.
»Statistisch gesehen eine sinnlos mühevolle Angelegenheit«, sagte der Mathematiker spitz und drückte die Zigarette aus, die er auf dem Aschenbecher liegen gelassen hatte.
»Aber ich mache mit.«
»Gut«, sagte Kermit und atmete auf.
»Aber noch etwas anderes. Diese Statistiksendung, die Sie für Channel 3 Radio produziert haben. Ich gratuliere Ihnen dazu. Eine großartige Leistung.«
»Danke.« Paddy wartete und Kermit machte seinen nächsten Zug in ihrer geistigen Schachpartie.
»Besonders gut hat mir die Illustration gefallen. Sie wissen schon. Das Beispiel.«
Der Bebrillte schnippte mit den Fingern, als fiele es ihm gerade nicht ein.
»Oh, Sie meinen den statistischen Zusammenhang zwischen kirchlichem Eherecht und ekklesiogenen Neurosen?«
»Schachmatt«, dachte Kermit, aber Paddy hatte eine Dame im Ärmel.
»Das war Larrys Idee. Sie fand, man müsse endlich eine breitere Öffentlichkeit darauf aufmerksam machen.«
»Remy«, dachte Paddy. Und damit trennten sie sich. Das Zimmer, das ihm Terry über dem Chandlers zugeteilt hatte, gefiel dem Mathematiker. Er hatte schließlich schon in ganz anderen Räumlichkeiten gewohnt. Unbestechlichkeit bedeutete eben oft auch Mittellosigkeit. In diesem Zimmer jedenfalls hing in der Tür des geräumigen Kleiderschrankes ein erstaunlich großer Spiegel. Patrick McDermott stand davor und richtete seine Fliege. Larry geht deshalb nicht mehr in die Kirche, weil sie Mystikerin ist und überall Gott erkennt. Sie hasst nicht, sondern liebt ihre ursprüngliche geistige Heimat nach wie vor. Sie trauert um ihre Wurzeln, denen sie entfremdet worden ist. Lia dagegen geht nicht mehr hin, weil sie wütend und verletzt ist. Immerhin ist der Verlust ihrer Arbeit noch nicht allzu lange her, erklärte er dem Spiegel. Dafür ist Lia diejenige, die hartnäckig darauf besteht, ganzjährig eine Weihnachtskrippe im Schlafzimmer stehen zu haben. Natürlich erst, seitdem sie gekündigt hat. Neben ihrem Bett. Maria, Josef, das Kind, ein Engel, ein paar Hirten, eine Menge Tiere und 4 Playmobil-Figuren. Das Gefühl, zu sich selbst zu sprechen, irritierte ihn schon lange nicht mehr. Nur der Umstand, dass der Spiegel zu antworten schien, war neu. In diesem Falle wäre es allerdings auch unangebracht gewesen, sich zu wundern, denn auf der anderen Seite der Schranktür stand Kermit und begutachtete fasziniert die Skizze eines von McDermott locker hingeworfenen Algorithmus zur Quantenverschlüsselung mit vorgeschaltetem Primzahlfilter. Zuvor hatte er die Rohfassung eines Aufsatzes gelesen, der sich mit der Rolle von Primzahlen in der Quantenphysik befasste. In den letzten paar Tagen waren die beiden Männer sich über die Mathematik bis hin zu einer Art wissenschaftlicher Freundschaft nahegekommen. »Wenn das funktioniert«, setzte der IT-Cop an, aber Paddy teilte ihm unumwunden mit, »das ist nur eine Spielerei. Fiel mir heute Morgen beim Zähneputzen ein. Ein willkommener Anlass, um dich hier hochzulocken, also vergiss ihn.« »Ach was, ein Trick also, hm?« »Nicht ganz. Ich hatte das Gefühl, wir beide müssten uns noch einmal treffen, bevor ich T tatsächlich auf eine Reise mitnehme. Immerhin könnte man ja auf die Idee kommen, ich würde mich eventuell mit ihr vom Acker machen wollen. Detective Kane würde mit Sicherheit so etwas vermuten.« »In Ordnung. Also was wolltest du mir mitteilen?« »Nichts Bestimmtes, nur Gedanken und Gefühle. Lass mich einfach reden, okay?« Griffin deutete ein Nicken an und McDermott hustete, weil die Fliege zu eng war. »Sowas trage ich sonst nie«, schimpfte er und riss erfolglos am zugehörigen Gummiband. »Mir ist zu Ohren gekommen, dass du versucht hast, Sandra Mason ein Computerprogramm unterzujubeln, das Verdächtige mit Wahrscheinlichkeitsparametern ausstattet. Interessant«, bemerkte Kermit breit. »Na und?«, röchelte Paddy zufrieden, denn die Fliege rutschte in die korrekte Position. »Welche Schlüsse ziehst du daraus?« »Ich? Gar keine.« Kermit spielte die Unschuld in Person. »In manchen Augen, also zum Beispiel in meinen, kann man aus einer solchen Tatsache keine handfesten Schlüsse ziehen, egal in welcher Richtung. Andere mögen dich deshalb für unschuldig halten. Immerhin würdest du ja, falls der Algorithmus die passenden Daten frisst, selbst an vorderster Front der Verdächtigen stehen. Warum also solltest du ihn veröffentlichen?« Eine weitere Gruppe von Menschen allerdings würde das wiederum nicht als Entschuldigung ansehen. Hilfe durch wissenschaftliche Erkenntnis kann auch der Hybris entspringen, nicht nur der Unschuld und dem Wunsch, dem Nächsten zu helfen. Paddy schnaufte, dann ging er zu einem Beistelltischchen und goss sich etwas ein, das wie standesgemäßer irischer Whisky aussah und wie Ginger Ale roch. Dann wandte er sich Kermit wieder zu und kam auf sein ursprüngliches Vorhaben zurück. »Griffin, du wolltest wissen, ob T kämpfen kann.« »Das kann sie.« Er machte eine Pause. »Ich habe ihr ursprünglich geraten, es geheim zu halten, weil sie dadurch in Verdacht geraten könnte. Aber ein guter Kung-Fu-Kämpfer setzt seine Kräfte niemals für ein negatives Ziel ein. Sie sind Mittel zum Zweck, und der Zweck ist letztlich Erlösung aller Wesen im Universum. Es verbietet sich von selbst, unnötige Verletzungen in die Welt zu bringen, wenn man weiß, dass alles Leben wechselseitig voneinander abhängig ist.« Kermit beschloss, dass es Zeit war für das Ausloten philosophischer Implikationen. »Du sprichst von unnötigen Verletzungen. Das heißt doch nicht etwa, es könne prinzipiell berechtigte Gründe für Machtmissbrauch geben? Dann wäre McDermotts weißer Las Vegas-Anzug eine fast perfekte Tarnung. Auch die Rose am Revers konnte unter Umständen so ihre Symbolik besitzen.« »McDermott, spielen wir ein bisschen. Um genau zu sein, spielen wir ein bisschen Katz und Maus. Um dasselbe Mädchen, auch wenn wir ein völlig unterschiedliches Verhältnis zu ihr haben.« Paddy blickte misstrauisch rein, aber Kermit erwiderte, »Oh, keine Sorge. Mein Verhältnis zu T ist absolut platonisch. Man könnte sagen, brüderlich. Oder meinetwegen väterlich. Aber da würden unsere Rollen sich überschneiden.« Für einen Moment wähnte er, er sei zu weit gegangen. Aber McDermott parierte die Attacke stilvoll. »Zweifelsohne. Und das wollen wir doch nicht«, stellte er klar und nahm einen Schluck. »Worum geht es nun also?« »Ich stelle ein paar Fragen und du bist für die Antworten zuständig. Derjenige, der die besten Antworten gibt, bekommt das Mädchen.« Paddy stutzte, fing sich aber rasch. »In Ordnung«, sagte er gelassen, »spielen wir.« »In Ordnung«, wiederholte Kermit und begann. »Du kanntest Lia schon an der Universität?« »Als ich dort war oder als sie dort war?« »Spielt das eine Rolle?«, lächelte Kermit. »Charmant, Griffin«, sagte Paddy anerkennend. »Sagen wir also, ja, ich kannte sie.« »Im biblischen Sinn?« »Ich sagte doch, ich kannte sie. Den Rest musst du schon selbst herausfinden.« »Und hat sie dir gefallen?« Der Detektiv hatte Erstaunen erwartet, aber sein Gegenüber lächelte nur. Er schien wie immer abzuwägen, wie viel er zu erzählen gedachte. »Oh ja, ich habe sie attraktiv gefunden. Aber eigentlich geht es doch um Larry.« »Nein, ich fragte gerade nach Lia.« Paddy setzte seinen Drink auf das Beistelltischchen. »Interessant. Nun denn, ich fand sie durchaus attraktiv, aber irgendwie blieb es ein oberflächlicher Flirt. Larry dagegen hat mich ganz anders berührt. Die Beziehung zu ihr ging tiefer, wenn du weißt, was ich meine.« Kermit nickte und Paddy fuhr fort. »Obwohl ich bei aller Nähe immer etwas Geheimnisvolles an ihr erkannt habe, etwas Fernes.« »Ja«, bestätigte Kermit, »T hat durchaus unauslotbare Seiten.« Und mit einem Seitenblick auf Paddy selbst fügte er hinzu, »genau wie du.« Der Mathematiker nickte. »Das ist mein Job. Wer würde sich sonst schon für Wahrscheinlichkeitsrechnung interessieren? Das muss vermarktet werden.« Er lachte, und sie stießen mit den verbliebenen Drinks an. Dabei erinnerte Kermit sich an etwas, das Peter ihm am Morgen mitgeteilt hatte. Er könne sich vorstellen, unter gewissen Bedingungen McDermott zu fragen, was genau er denn nun von T wolle. Solle heißen, hatte der junge Kane hinzugesetzt, er hielte das für notwendig, da der Mathematiker sie so gewissenhaft verteidige. Und er wolle wissen, ob er nicht damit von sich selbst abzulenken gedächte. Kurzerhand beschloss Kermit, seinem Freund zuvorzukommen und fragte selbst, »Sag mal, was willst du denn nun eigentlich von T?« Wieder einmal enttäuschte McDermott die an ihn gestellten Erwartungen, oder besser gesagt, er verblüffte den Interviewer. Er fragte nicht etwa, wieso, sondern hielt einen Moment inne und genoss die Künstlerpause. Anschließend lächelte er. Eine sehr gute Frage. Sagen wir einfach, unsere Lebenswege sind miteinander verbunden. Wir kommen nicht voneinander los, so oder so. Ich will dir ja nicht die gute Laune verderben, aber eine Zeit lang schien sie auch ohne dich recht glücklich zu sein. Klar, wir hatten ja auch immer mal wieder Beziehungspausen. Nur letztlich... Keine Ahnung, was dabei herauskommt, aber wir sind beide hier schon am richtigen Ort. Ob das nun eine Finte, eine Absicherung oder ein Schrei nach der richtigen Frage war, um zu gestehen, wusste der Polizist nicht zu erkennen. McDermott fuhr fort... In einer Hinsicht allerdings hat mich Lia immer mehr überzeugt als Larry. Wenn sich irgendwo ein Problem auftut, öffnet Larry augenblicklich Herz und Mund. Lia ist da reifer, zurückhaltender. Ach was, fehlt nur noch, dass du sagst, asiatischer. Das war als Scherz gemeint, kam aber offenbar nur oberflächlich als solcher an. McDermott lächelte blass und Kermit schaltete auf Aufmerksamkeitsmodus. Der Musiker geriet unvermutet ins Schwärmen. »Sie sind beide auf ihre Art recht hübsch, jedenfalls in meinen Augen. Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Das wissen wir beide.« »Kann man sie denn miteinander vergleichen? Das wäre doch wohl ein wenig unfair angesichts des Altersunterschieds.« »Oh, Larry sieht jünger aus, als sie ist. Besonders seit die Ereignisse sie so traurig haben werden lassen. Aber das ändert sich gerade.« Paddy rieb die Hände aneinander, als sei er daran nicht unschuldig, und weckte damit wieder Kermits Misstrauen. »So oder so ist es mutig, dass du dich einem Polizisten anvertraust.« Jetzt lachte McDermott wirklich. Mitunter konnte er herzlich sein, ob absichtlich oder nicht. »Wieso sollte das mutig sein? Buchtest du mich jetzt wegen Andeutung platonischer Bigamie ein, oder was?«
»Das gibt es gar nicht«, versetzte Kermit mit Unschuldsmiene und grinste.
»Natürlich nicht. Aber nicht platonisch war es immer nur mit einer Frau zur Zeit. Weshalb also sollte es riskant sein, mit dir zu plaudern?«
»Weil ich aus allem, was du sagst, richtige oder falsche Schlüsse ziehen könnte. Je nachdem.«
McDermott wiederholte mit Nachdruck, »Nun, du weißt doch bereits, ich würde alles für sie tun.« Für eine Weile wich jeder dem Blick des anderen aus, in Gedanken versunken. Dann nutzte Kermit seine Chance und wechselte das Thema.
»Du hast Jody erzählt, F.A. sei hochbegabt. Auf welchem Gebiet denn eigentlich?«
Paddy zögerte einen Moment, bevor er antwortete. Er schlurfte ans Fenster und sah nachdenklich in den Hinterhof des Chandlers hinab.
»Hast du jemals darüber nachgedacht, dass die Fähigkeit, ein bestimmtes Ausdrucksniveau zu erreichen, mit der Möglichkeit, entsprechende Gedanken zu erfassen, korreliert?«
»Ein typischer McDermott«, dachte Kermit befriedigt. T hatte ihn gewarnt, dass so etwas geschehen könnte, und er genoss die intellektuelle Herausforderung. Gleichzeitig sah er möglichst unauffällig auf die Uhr. Wo nur Peter blieb? McDermott sah ihn an, als ob er eine Antwort erwartete.
»Diese These war nie Gegenstand meiner Überlegungen«, sagte Kermit, »und ich bin noch nicht sicher, dass sie zutrifft.«
»Nun, nicht eins zu eins, aber im Großen und Ganzen schon.«
»Aha.«
»Nimm eine Diktatur in der Weltgeschichte. Sagen wir das Dritte Reich. Dort hat man Sprache vereinheitlicht, indem man Bezeichnungen vorgab, die wiederum bestimmte Assoziationen hervorriefen. Gewisse Gedanken sollten nicht gedacht werden, also hat man die zugehörigen Vokabeln am Auftauchen gehindert, indem man sie mit anderen bedeutungsgeladenen Wörtern zukleisterte.«
Kermit sah den Mathematiker an, als sei er übergeschnappt.
»Okay, das ist vielleicht ziemlich weit hergeholt. Du fragst dich, was das alles mit F.A.s Hochbegabung zu tun hat, also sag ich's direkt. Sie ist auf die Sprache der Gemeinschaft gedrillt worden und ihr außergewöhnlicher Wortschatz, der ihre exzellente Denkfähigkeit widerspiegelt, wurde schmaler und verblasste aus Mangel an Benutzung. Wenn du mich fragst, geschah das Gleiche mit ihrer inneren Vorstellungswelt. Deshalb freut es mich sehr zu hören, dass sie langsam wieder ihre Umwelt mit unverständlichen Sätzen verblüfft.« Er grinste. »Sie ist, könnte man sagen, ein sprachliches Philosophiegenie. Oder so.«
»Mir gibt's hier langsam entschieden zu viele Genies«, murrte Kermit. »Das ist inflationär.«
Paddy grinste wieder, und Kermit fragte sich erneut, wo Peter blieb.
»Erstaunlich, dass du mich überhaupt nach F.A. fragst«, sagte Paddy leichthin. »Immerhin kennt jemand anders sie deutlich besser als ich.«
»Gib's zu, du wolltest doch nur wissen, wie viele Informationen Larry an mich weitergibt.« Jetzt war es Kermit, der grinste, und mit einem Strahlen wie dem von Zartbitterschokolade sagte er: »Oh ja.« Dann jedoch drehte er sich mit suffisantem Grinsen zu Paddy um, nur um das Lächeln plötzlich in der Jackentasche verschwinden zu lassen.
»Sag mal, entschuldige, wenn ich das so direkt frage, aber wir sind beide keine großen Diplomaten. Das bringt wohl unser Job mit sich. Was findet eigentlich ein nicht mehr ganz so junger Mann wie du an einer Frau ihres Alters?«
McDermott zog das Lächeln aus Kermits Jackentasche und versetzte postwendend:
»An einer Frau in F.A.'s Alter?
Gar nichts.« Er wandte sich zu Boden, um seine Schuhe fester zu schnüren, empfand das als gefährlich, unterbrach die Tätigkeit und vermutete beiläufig:
»Midlife-Crisis vielleicht?«
»Bist du sicher, dass es keine Midlife-Crisis ist?
Immerhin gehört ihr beide zu den Menschen, denen ihr hoher IQ nicht nur Freunde einbringt.«
»Wie meinst du das?« Zum ersten Mal spürten beide so etwas wie Ärger. Eine Entwicklung zeichnete sich ab, die entweder zu echter Freundschaft führen oder deren vorhandenen Ansatz zerstören konnte. McDermott entschied nach der ersten Aufregung, dass es in Ordnung gehe, wenn er nur eine Andeutung von schlechter Laune zuließ, und besann sich auf seine Qualitäten als Künstler. Er sang nicht, aber das Gedicht, das er nun am Fenster stehend deklamierte, klang wie ein Lied.
»When now and then a female soul perceives that although she's happy with her life, a single somebody to talk to is both needed and around. Someone to tell the secret mystic thoughts to that only diaries are likely to keep hidden. Those precious sensations, flushes of truth that have to be spread because they're there, of which every flower sings a song, that children can decipher easily. Osceola adults struggle to regain. Someone to reveal her heart to without sacrifice, for it's the same that other soul has felt. Then, from universal subjectivity, some well-loved verses may spring up.
Yeats.
Nein, Larry.
Sie schwiegen. Kermit sah angelegentlich zu Paddys Laptop hinüber, auf dem ein Schachprogramm lief.
»Geh ruhig dran«, forderte Paddy sein Gegenüber leichthin auf und nickte zum Rechner hinüber.
»Ups«, dachte Kermit, »damit bieten sich ungeahnte Möglichkeiten.«
Jetzt musste Peter Paddy gar nicht mehr ablenken. Er konnte die Zeit möglicherweise intensiver nutzen.
»Ich hätte alles für Larry getan«, vertraute Paddy leise, aber sehr deutlich dem Fenster an und fragte sich, ob er das bereits zuvor geäußert hatte.
»Ich weiß«, stimmte Kermit doppeldeutig zu. Dann sah er möglichst unauffällig auf die Uhr. Wo blieb Peter? Schon 20 Minuten zu spät.
Ein Themenwechsel war angebracht.
»Wo bewahrt T eigentlich diese wunderbare Momente-Sammlung auf, von der dauernd die Rede ist? Ich nehme mal an, das Gedicht, das du gerade rezitiert hast, stammt von dort.«
»Korrekt«, nickte Paddy anerkennend, »und die Sammlung ist in ihrem Kopf.«
»Was? Ist das nicht etwas un...«
Weiter kam er nicht, denn in diesem Moment klopfte es an der Tür. Paddys Schritte schlurften leise über den Teppich, und wenig später hörte Kermit, wie Peter Einlass verlangte. McDermott seufzte und hieß ihn eintreten.
»Was gibt es denn nun schon wieder?« erkundigte er sich.
»Och, nichts Wichtiges. Ich wollte nur wissen, was genau denn nun in Leonies Rosenbeet steht.«
»Wie bitte? Warum denn?«
Paddy war ehrlich erstaunt. Er winkte den jungen Kane ins Zimmer.
»Nun, sagen wir, ich will es einfach wissen. Also, was steht drin?«
»Zum einen ist es ein religiöser Entwicklungsroman, aber das kann man sich bei Larry an den Fingern einer Hand ausrechnen. Auf der anderen Seite handelt es sich, und das ist meines Erachtens die Hauptsache, um das Ringen eines Mädchens um Identität. Sie lebt als Waise in einem Dorf, dessen Bewohner sie verachten, und findet nach und nach heraus, wo ihre Wurzeln liegen. Das macht sie so stark, dass sie selbst ein Kind adoptiert.«
Peter stutzte.
»Tee überrascht einen doch immer wieder.«
»Inwiefern?«
»Nun, Sie werden zugeben, diese Muttersache. Sagen Sie, kennen Sie die Tochter von Robertsons Haushälterin, Mrs. Grallova?«
»Nicht wirklich.«
»Dann gebe ich Ihnen die Antwort nach Abschluss der Ermittlungen.«
Kermit schaltete sich ein. »Pete, du glaubst doch nicht etwa immer noch, dass T verdächtig ist?«
Wütend klappte er den Deckel des Notebooks zu, indem er mit den in der kurzen Zeit zur Verfügung stehenden Mitteln nicht fündig geworden war. Klar, jemand wie Paddy konnte natürlich Spuren verwischen. Apropos Paddy, der sah aus, als wolle er etwas erwidern. Es war Zeit für ein weiteres Ablenkungsmanöver.
»McDermott, kann ich mir von diesem Schachprogramm eine Kopie ziehen?«
Paddy reagierte nicht, was Kermit als Zustimmung interpretierte. Er nickte dem Mathematiker zu und zog eine DVD aus seiner Jackentasche. In diesem Augenblick hielt Peter den Moment für gekommen, auf die Frage seines Kollegen zu antworten.
»Natürlich halte ich T noch für verdächtig. Derlei neurotisches Geschreibsel beweist einmal mehr, wie unberechenbar sie ist.«
Paddy verteidigte seine Freundin jetzt lauter.
»Natürlich ist sie unberechenbar. Sie steht außerhalb jeglicher Verhaltensnormen, weil sie auf eine freiere Stufe der Moral gewechselt ist. Im Übrigen genau wie ihr Vater, Kane.«
Peter geriet außer sich. Je zornig stieß er hervor. »Aber sie steht nicht außerhalb der Gerichtsbarkeit.« Anstatt direkt auf diese Behauptung einzugehen, gab Paddy unvermittelt ein pikantes Detail zum Besten.
»Nur zur Information, und vielleicht hält sie das ja endlich davon ab, Larry zu verfolgen.«
Er genoss die Pause, in der offen blieb, was genau er mit »verfolgen« meinte. Dann fuhr er fort.
»Möglicherweise interessiert es sie, dass Ethelthorpe gegen seinen Willen zum Ehebandverteidiger gemacht wurde.«
»Hä?«
Peter schien kurz davor wieder auszuflippen, aber Kermit packte ihn am Revers.
»Erläutern Sie«, befahl Detective Griffin, und niemand außer ihm bemerkte den Wechsel zum Sie.
Paddy fuhr fort. »Nun, der Priester der Studentengemeinde hatte nicht vor, ans Offizialat zu gehen. Das ist das kirchliche Gericht. Aber er wurde dorthin berufen, obwohl er es nicht wollte. Übrigens hatte er bei seiner Ablehnung Rückendeckung von Bischof da Silva, aber letztlich setzten sich andere Meinungen durch.«
Ach, und Sie meinen, da ist es doch möglich, dass jemand Rache genommen hat für etwas, das die drei Ermordeten ihm angetan haben, während sie richterlich tätig waren? Umso tragischer übrigens, dass Ethelthorpe dann ein Opfer geworden sein sollte. Mal ehrlich, finden Sie das nicht ein wenig übertrieben? Peter sah keinerlei Sinn in den Worten des Musikers, und er erkannte offensichtlich nicht, wie sie ihn ankündigungsgemäß auf eine Spur bringen sollten, die von T wegführte. Kermit empfand Mitleid mit seinem Freund, denn er ahnte, welche Verwirrung in ihm herrschte. »Nein«, widersprach McDermott, »ich wollte damit nicht sagen, dass es um Rache wegen der Ausübung des Richteramtes ging. Obwohl die Vorstellung durchaus reizvoll ist, denn dann wäre der Täter höchstwahrscheinlich jemand gewesen, der keine Ahnung von den genauen Umständen bei Ethelthorpes Berufung hat. Sonst hätte er ihn doch wohl verschont.« »So funktioniert Rache nicht«, warf Kermit ein, aber Paddy reagierte nicht wie erwartet. »Es könnte dann eventuell sogar jemand sein, der keinerlei Kenntnis von den üblichen Verwaltungsvorgängen im Bistum hat, und das ist erstaunlicherweise nicht der Fall. Aber es wäre immerhin möglich, dass...« Peter unterbrach ihn. »McDermott, was soll das heißen, es ist nicht der Fall? Sagen Sie, was Sie wissen!« »Ich weiß überhaupt nichts«, sagte Paddy kühl, und Kermit beschloss, keinen Kommentar dazu abzugeben. »Was wäre denn nun immerhin möglich?« fragte der Sonnenbebrillte. »Es wäre möglich, dass Ethelthorpe absichtlich in dieses Gremium berufen worden ist, weil ihn jemand zum Schweigen bringen wollte. Vielleicht hatte er als Gemeindepriester irgendetwas gesehen, irgendwelche Akten oder ähnliches, die mit einem bestimmten Prozess zusammenhingen. Und jemand, der genau wusste, dass er darüber nicht mehr würde sprechen können, wenn er Teil der Verhandlung wäre, hat ihn zu einem solchen gemacht.« Peter schlug sich an die Stirn. »Wieso bin ich da eigentlich nie drauf gekommen? Kermit, an welchem Prozess waren die drei gemeinsam beteiligt? Bisher haben wir uns immer damit zufrieden gegeben, dass sie zur gleichen Zeit im Offizialat arbeiteten, aber...« »Vergiss es«, dämpfte ihn Kermit, »alles vor Wochen schon abgeglichen. Dazu existieren keine Akten. Deshalb ist ja auch die Theorie von mehreren Tätern noch im Spiel.« Peter seufzte. »Haben Sie sonst noch etwas für uns?« fragte er McDermott herausfordernd. »Oh, ich hatte doch überhaupt nichts für Sie. Ich meine, vielleicht steckt ja auch etwas völlig anderes dahinter, oder?« Kurz bevor Peter der Kragen platzen konnte, fuhr der Mathematiker fort. »Im Übrigen, fragen Sie doch mal Ihren Vater, was er so denkt. Immerhin hat er gelauscht, als Ihr Kollege hier mich verhört hat.« »Wie bitte?« Kermit sprang in die Bresche. »Es stimmt, Pete, er hat es gehört. Ich habe ihn auch gesehen. Aber er hat nicht gelauscht, sondern die Blumen gegossen. McDermott, freunden Sie sich mit der Tatsache an, dass es Kulturen gibt, die unter Privatsphäre etwas anderes verstehen als wir.« Paddy begriff, weshalb Kermit ihn siezte, und schwieg. Peter stand am Fenster und bekam vor Kermits Augen seinen Kämpferblick. »Sind Sie sich darüber im Klaren, McDermott?« fragte er, als habe man ihn gebeten, Shakespeare oder Milton zu zitieren, »dass Sie sich dermaßen unverdächtig verhalten, dass es schon wieder verdächtig erscheint?« »Ach«, machte Paddy und zog die Augenbrauen hoch, »ich dachte, es sei umgekehrt.« Aber so leicht ließ Peter sich nicht abhängen. »Kommen Sie, ich habe mir Meyers Neffen zur Brust genommen.« »Entschuldigung, wen?« »Das tut nichts zur Sache. Sagen wir einfach, wir haben einen Zeugen, der glaubwürdig versichert hat.« »Glaubwürdig«, erkundigte sich Kermit und schüttelte die DVD, die nicht das tat, was er von ihr verlangte. Peter übersah den Einwand. »Er hat ausgesagt, vor jedem der Priestermorde sei jemand in westlicher Kleidung in der Nähe des Tatortes gesehen worden.« »Ach nein, wieso war er selbst eigentlich dort? Oder einer seiner Leute?« Peter ließ sich nicht abschütteln. Es handelte sich jeweils um unterschiedliche Kleidungsstücke, aber immer waren es liturgische Gewänder. »Ups«, entfuhr es Kermit. Paddy wurde weiß wie die Wand hinter ihm. »Vielleicht war es ein Ninja in Karnevalsklamotten«, machte Peter trocken, »aber das wäre doch eher unwahrscheinlich, nicht?« Paddy hatte sich einen Moment lang in die Ecke gedrängt gefühlt, aber Peters ironischer Umgang mit dem Sachverhalt brachte ihn wieder auf Touren. Er schaltete von Gefühl auf Logik. »Das war kein Ninja«, ließ er mit seiner Professorenstimme verlauten. »Es war jemand, der bewusst unterschiedliche Merkmale hinterlassen hat. Als hätte er versucht, verschiedene Kulturen zu verbinden. Oder eine über die andere triumphieren zu lassen.« Kermit sah auf. »Das stellt dich in die vorderste Reihe der Verdächtigen. Ich meine, ein Ire, der ein Auge auf eine Green Card geworfen hat und eine Halbchinesin liebt.
Paddy ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. Nicht einmal dadurch, dass er bislang niemandem etwas von seinen Plänen bezüglich einer möglichen Einwanderung erzählt hatte, Griffin es aber trotzdem herausgefunden hatte. Er überlegte ohnehin, dieses Vorhaben aus gewissen Gründen wieder fallen zu lassen.
»Ich weiß, dass ich verdächtigt werde.« »Übrigens, den Computer kannst du mitnehmen. Das Programm lässt sich nicht so einfach kopieren. Ich hab's umprogrammiert.«
Kermit stutzte, und Peter fiel die Kinnlade herunter angesichts solch großer Unprofessionalität.
Natürlich fand sich auch nach eingehender Untersuchung in Paddys Dateien nichts, das in irgendeiner Weise auf eine Schuld seinerseits hingewiesen hätte. Aber Kermit war dennoch sicher, dass sein Beobachtungsobjekt ihm damit einen Hinweis hinterlassen hatte, und zwar mit voller Absicht. Nicht umsonst hatte selbst TJ, dem es ansonsten an ermittlerischem Instinkt immer gemangelt hatte, Paddy als die Mitte des Spinnennetzes definiert, in dem der Täter sich verfangen würde, wenn er es nicht sogar selbst gesponnen hatte.
»Okay«, sagte Kermit vergnügt, »dann lasst uns mal herausfinden, was er damit sagen wollte. Wer besitzt hier genug Coolness? Wer spielt hier mit wem?«
Und damit vertiefte er sich in die Suche nach jeglichem persönlichen Kennzeichen, das Paddy in den Tiefen der Software hinterlassen haben konnte, um den Köder zu finden, den er für ihn ausgelegt haben mochte. Und schließlich fand er ihn.
»Oh ja«,
TJ sah von seinen Aktienkursen auf.
»Hm?« fragte er.
»Frag mich das in einer halben Stunde nochmal«, brummelte Kermit gereizt und hackte auf die Tastatur ein. Paddys Chat-Passwörter waren so leicht zu erraten, dass der IT-Spezialist automatisch annehmen musste, er sei auf der richtigen Spur. Oder, im Falle von McDermotts Täterschaft, auf dem Holzweg. Mit wem hatte der Mathematiker sich virtuell unterhalten? Ah, hier, ja. Hinter dem Pseudonym Thomas Edison befand sich ein Bild von F.A. Ihr Kürzel zur Bestätigung darunter. Er klickte die entsprechenden Buttons. Sie war online. Nach wenigen Wortwechseln, diesmal unter seinem eigenen Namen, begriff Kermit, dass er sich in einem Channel für Begabte, Hochbegabte und solche, die es zu sein glaubten, befand. Augenblicklich fühlte er sich zu Hause und plauderte zunächst locker mit F.A., völlig unabhängig von seiner Rolle als Polizist. In seinem Hinterkopf allerdings blieb die Frage, weshalb Paddy ihn auf diese Spur gesetzt hatte. Möglicherweise gab es dafür gar keinen bestimmten Grund. Es war zu früh, um das zu entscheiden. Lia hatte dem Sonnenbebrillten, unabhängig von Paddy oder T, von F.A.'s Hochbegabung und den ihr diesbezüglich angetragenen Anpassungsschwierigkeiten in der Klostergruppe berichtet. Sie empfand offenbar echtes Mitleid mit ihr. Kermit fühlte, was in der jungen Erwachsenen vorging, konnte aber ganz anders damit umgehen. Er kannte derlei Erfahrungen und war in 0, nichts in ein intensives Privatgespräch mit ihr verwickelt. Der Duktus ihrer Sprache verriet augenblicklich ihre Liebe zum Denken, genauso aber auch ihre Fähigkeit dazu.
»Auf gut Deutsch, sie ist wirklich clever«, murmelte Detective Griffin in seinen nach wie vor nicht vorhandenen Bart und befahl sich, die Hochachtung, die er für sie empfand, in Vorsicht umzumünzen. Es genügte, dass er derlei Risiken bei McDermott einging. Stattdessen unterhielt er sich angeregt mit ihr über mathematische Strategien in Computerspielen. Das war ein Gebiet, über das F.A. offenbar gern sprach. Sie verlor selten ein Spiel, eigentlich nie, und sie erzählte mit Leidenschaft davon. Umso mehr erstaunte es Kermit, dass sie schließlich einen völligen Gedankensprung vollführte und unvermittelt sagte, »Wissen Sie, es ist nämlich so. Wir alle trachten nicht mehr danach, verstanden zu werden, sondern danach, selbst zu verstehen.«
»Wer wir? Was glauben Sie?« »Die Leute aus deinem Chat oder deine ehemalige Klostergruppe?«
Es zahlte sich aus, dass er von vornherein mit offenen Karten gespielt hatte. Sie wusste, wen sie am anderen Ende des Glasfaserkabels vor sich hatte, und äußerte sich offen.
»Nun, die Handvoll unserer Chatter, die früher in der Klostergruppe war. Wir versuchen nicht mehr, uns vor irgendjemandem zu rechtfertigen, weder vor denjenigen, die in der Gruppe verblieben sind, noch vor den Menschen, die uns jetzt im Alltag begegnen. Nicht einmal vor der Polizei.«
»Nur vor uns selbst«, dachte sie abgeklärt.
Als hätte Kermit ihre Gedanken erraten, erhielt sie die Nachricht. »Schon gut, ich verstehe.« Daraufhin antwortete sie, Das größte Problem dabei ist allerdings, dass jeder von mir zu verlangen scheint, mein sogenanntes Licht nicht unter den Scheffel zu stellen. Aber ich weiß selbst nicht einmal, worin dieses Licht bestehen soll.
Pause.
Dann: Es ist, als würde es verdunkelt. Es ist völlig leblos, unfruchtbar. Meine Worte erreichen niemanden, nicht einmal dich.
Und plötzlich war die Verbindung unterbrochen, ihr Account offline. Kermit blieb zurück und dachte über die Worte »verdunkelt« und »leblos« nach. Angesichts der Tatsache, dass McDermott ihn absichtlich auf ihre Spur gesetzt zu haben schien, waren das bedeutungsschwere Worte. War das, was sie verstehen lernen wollte, am Ende nicht nur ihre Begabung, sondern ihre Tat? Ihm schien jedenfalls, als wüsste sie genau, wie intelligent und fähig sie war. Und die Zeit in der Gruppe, zumindest zuletzt, hatte ihr genug Leid zugefügt, um verbittert zu sein. Und letztlich war es kaum die Umwelt, die sie dazu zwang, ihr Können auszuleben. Es war sie selbst.
Das chinesische Neujahrsfest nahte, kaum dass die hier und da verstreuten Karnevalsfeiern abgeebbt waren. Es gab Familien, die ihre riesigen Papierdrachen wochenlang immer wieder verwendeten, und die Löwentänze wurden allerorten zur Attraktion, weil sich nach dem langen Winter jeder über die Feiern freute, bis auch das wieder abflaute. Dann kam der Valentinstag, an dem T morgens einen Brief erhielt, der ihr noch den ganzen Nachmittag über zu schaffen machte. Sie grübelte beständig darüber nach, wer sie mit welchem Ziel so kurzfristig dazu eingeladen hatte, vor Vertretern des Bistums eine Rede zu halten, und kam nicht zur Ruhe, bis ihr klar wurde, wie die Sache lag. Kurzerhand zog sie das Gewand über, das Kane ihr bei ihrer Ankunft in Chinatown geschenkt hatte, und machte sich auf den Weg in den Gemeindesaal von St. Matthews. Am Portal zögerte sie. War das eine Falle? Nein, das war unmöglich. Dies war Daniels Kirche gewesen, aber so gemein konnte nicht einmal Peter sein. Er würde nicht versuchen, sie herauszufordern, so viel stand fest. Scalaney, die gemeinsam mit ihr dorthin gegangen war, drängte sie mit sanfter Gewalt durch die Tür. Ihr Bruder, der Sektenbeauftragte und Gemeindepfarrer, begrüßte sie herzlich. Er war zum Türsteher erklärt worden. Drinnen sah sie sich um. F.A., die einen preisgekrönten Leserbrief an die Bistumszeitschrift geschickt hatte und heute ebenfalls einen Vortrag halten sollte, war nirgends zu sehen. Aber dafür saß Peter neben Leah in der ersten Reihe. T. lief, so schnell es im Gewand eben ging, auf die beiden zu. Außer Atem vor Aufregung fragte die studierte Theologin ihre Freundin: »Warst du das?« Dabei schwenkte sie einen roten Umschlag vor Leahs Gesicht. »Was denn?« fragte diese mit Unschuldsmiene. »Och, nur der Urheber der Tatsache, dass ich heute einen Vortrag über die Bedeutung der Toleranz im interreligiösen Dialog halten darf. Und das, obwohl ich doch, sagen wir, irgendwie unehrenhaft entlassen worden bin. Also hast du das organisiert?« Sie hielt inne, um Atem zu schöpfen. »Hab ich«, sagte Leah schlicht. T strahlte und die andere strahlte zurück.
»Ist fast wie eine Laudatio auf F.A., findest du nicht?« fragte die Ältere und grinste.
T nickte und setzte sich. Heute konnte sie die Rose, die Peter Leah in den Schoß gelegt hatte, nicht wirklich aus der Fassung bringen. Ihr Gleichgewicht musste im Inneren hergestellt werden, unabhängig von ihm. Keine 20 Meter von den Freundinnen entfernt hockte Scalaney im Gemeindesaal auf dem unbequemsten Barhocker ihres Lebens und starrte skeptisch in die Gegend. Offiziell war sie T zuliebe zu den Vorträgen erschienen, inoffiziell wegen der Ermittlungen für die Priestermorde. Jedenfalls bestimmt nicht wegen hochgestochener pastoraler Spitzfindigkeiten. Das überließ sie lieber ihrem Bruder. Neben ihr schlug Kermit seine Faust gegen sein Kinn, und TJ als Dritter im Bunde fragte einen Kerzenleuchter: »Wer zieht hier eigentlich im Hintergrund die Fäden? Paddy?« Kermit sah seinen Kollegen nicht an, als er verneinte: »Prinzipiell gut möglich, aber dann hätte T ihn schon 100-mal gedeckt. Sie liefert laufend Gründe für seinen Freispruch. Nein, wenn du mich fragst, sie glaubt ihm, obwohl sie ihn kennt.« TJ widersprach: »Oder gerade, weil sie ihn kennt. Ein Grund mehr, um zu glauben, dass er hinter den Kulissen die Dinge regelt.«
»Klappe«, sagte Kermit mit Nachdruck. »Er weiß sicher viel, und er liebt es wohl auch zu intrigieren, aber die Morde, damit hat er nichts.«
Er zögerte, und Scalaney nutzte zu seinem Ärger die Chance zur Intervention. »Warum sollte T das tun? Ich meine, ihn decken?« fragte sie skeptisch. Kermit grunzte. Dann sagte er herausfordernd, »weil sie ihn liebt.« Er setzte eine Kunstpause und sprach dann scheinbar beiläufig weiter. »Übrigens, T will mit Paddy verreisen.« Scalaney verschluckte sich.
»Was? Woher weißt du das?«
TJ fiel ein. »Sie erzählt es gerade jedem, der es hören will. Deinem Bruder, Jody, mir.« Bei Kermit vermischten sich die Motive. Wieso posaunte sie die Neuigkeit heraus? Er hatte das tun wollen, und zwar gegenüber denjenigen seiner Kollegen, die das Ergebnis der Reise überzeugen würde. Tees Verhalten konnte seinen Plan gefährden. Wütend zischte er, »Jetzt ist sie völlig ausgeflippt«, und bemerkte nicht, dass ihm die Vorstellung, seine kleine Schwester führe mit dem gefährlich cleveren, aalglatten Lebemann McDermott in die Ferien, gar nicht gefiel. Obwohl Kermit Tees nahende Reise nicht schmeckte, nahm er sich vor, weiter seinem Plan gemäß vorzugehen. Abends erschien er in der Apotheke und stellte die Ärztin weniger zur Rede, als dass er beinahe verlangte, sie solle ihm helfen und ihrerseits Paddy unter Beobachtung halten. Sie blieb völlig ruhig, damit hatte er nicht gerechnet. Aber ihre Reaktion erfolgte prompt. »Das geht weit über das Polizeiliche hinaus.« Das hieß wohl, sie lehnte ab. Einen weiteren Versuch war es in seinen Augen dennoch wert. »Darüber sind wir beide längst hinaus.« »Ich weiß«, stimmte sie zu, »aber das ist gefährlich.«
»Ich weiß.«
Eine Weile war es still. Dann fragte Kermit,
»Wirst du es tun?«
Sie lächelte und hätte in diesem Moment eine Prinzessin der Ming-Dynastie sein können. So klar traten ihre Züge hervor, so präsent wirkte sie, so schön war sie in seinen Augen. Dann nickte sie nachdrücklich. Als er wieder denken konnte, klopfte ein einziges Wort, das er bislang nur in einer Richtung ausgedeutet hatte, an der Tür seines Bewusstseins an und trat ein. »Gefährlich«, wiederholte er. War das die Beschreibung einer Freundschaft, die geistig gesehen alle Grenzen überschreiten konnte? Oder ging es hier um die Aufklärung der Morde? Er sah T mit fragender Miene an, und sie zuckte die Achseln.